SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist heute Bernd Lechler. Im brasilianischen Regenwald gehört der junge Krieger Madarejuva zum schrumpfenden Volk der Tenarim. Das waren mal über 10.000 Menschen, inzwischen sind es noch 1.000, die am Amazonas Affen und Wildschweine jagen und Kastanien ernten und an mystischen Städten rituelle Feste feiern. Thomas Fischermann ist Südamerika-Korrespondent der Zeit und reist seit Jahren regelmäßig auch zu den Tenarim. Er hat an ihrem Leben teilgenommen und aus hunderten Stunden Interviews jetzt ein Buch geschrieben, aus der Perspektive von Madarejuva, für dessen Volk der Amazonas weit Lebensraum und Lebensgrundlage ist. Der letzte Herr des Waldes heißt das Buch und der Autor ist heute live zu Gast in unserer Sendung. Guten Abend nach Hamburg, Thomas Fischermann.
Hallo, guten Abend.
Auf dem Cover Ihres Buchs sieht man Madarejuva durch einen Fluss waten, nur so mit roten Shorts bekleidet, roter Kriegsbemalung auf Brust und im Gesicht, auf dem Kopf einen Federschmuck. Wäre er auch in dieser Aufmachung jetzt mit ins Studio gekommen?
Na, ich nehme an, dass er seine Federkrone aufgesetzt hätte, denn ohne die geht er nirgendwo hin. Aber natürlich wäre er sonst auch stolz darauf, dass er Fußballtrikots hat und solche Kleidung, die er immer dann anzieht, wenn er mit uns Westlern in Berührung kommt.
Und wie oft ist das?
Ja, immer wenn er im Dorf wohnt, weil er direkt an der Durchfahrtsstraße wohnt und da mit Lastwagenfahrern und Ähnlichen in Kontakt kommt, da zieht er sich schon anders an. Er fährt auch ab und zu schon mal selber in die Stadt, wobei man Stadt nicht so verstehen kann, wie das in Deutschland der Fall wäre. Das sind sehr kleine Siedlungen von Holzfällern und Kleinunternehmern, die dort an den Rändern der Reservate entstehen. Aber da geht er schon ab und zu hin und da zieht er sich auch nicht so an wie auf dem Cover. Das macht er aber immer dann, wenn er im Wald jagen geht und das ist monatelang jedes Jahr der Fall.
Der junge Krieger, seine Welt, der Amazonaswald und wie diese Welt wovon bedroht ist, davon reden wir heute in SWR 2 Tandem mit Thomas Fischermann.
Sensual. Thank you.
SWR 2 Tandem am Mittwoch, heute mit dem Journalisten Thomas Fischermann, der das halbe Jahr für die Zeit in Rio de Janeiro lebt und aus Brasilien berichtet und daher auch ganz aktuelle brasilianische Musik beisteuern kann, so wie gerade von der Band Fruto Sensual. Das ist aber jetzt nicht der Sound des Regenwalds, oder, Herr Fischermann?
Doch, das ist für mich der Dschungelsound schlechthin. Das höre ich Tag und Nacht, wenn ich auf den Amazonasflüssen unterwegs bin. Das muss man sich so vorstellen, man tuckert dann ja mit solchen großen Booten herum. Da werden Hängematten aufgeknüpft und da schläft man dann drauf. Und so eine Fahrt kann einen Tag dauern, zwei Tage, drei Tage dauern. Und dabei läuft ohrenbetäubende Musik. Und das ist diese Musik, das ist diese Techno-Brega, wie sie genannt wird. Das ist der Techno-Kitsch, die verschiedenen Popformen oder Melodie heißen andere. Das läuft dann da und das läuft da bis zum Abwinken. Und man kann auch abwinken und das läuft immer noch weiter.
Sie sind aber nicht als Musikexperte in der Sendung, sondern sozusagen stellvertretend für den Amazonaskrieger Madarejuva, 21 Jahre alt. Denn über ihn haben Sie ein Buch geschrieben, Der letzte Herr des Waldes. Das ist jetzt, glaube ich, so 5 Jahre her, dass Sie Madarejuva bei einer Recherche, über die wir noch reden werden, das erste Mal begegnet sind. Wissen Sie noch, wie Ihr erster Eindruck von ihm war, was Ihnen aufgefallen ist an ihm?
Ja, ich war damals ja noch so eine Art Indianerromantiker. Ich wollte eigentlich was Ursprüngliches sehen und war eigentlich relativ enttäuscht von vielen Dingen, die ich dort sah und auch von ihm erstmal. Der war mir zugewiesen worden vom Häuptling als mein Führer durch den Wald. Ich wollte mehr erfahren, ich wollte Expeditionen machen, ich wollte jagen lernen. Und da wurde mir Madarejuva zugewiesen, der damals 19 Jahre alt war. Und der saß da im Staub am Rand des Dorfplatzes und hatte ein Fußballtrikot an und saß vor einem Motorroller, den er reparierte.
Gar kein edler Wilder.
Nee, überhaupt nicht. Ja, das eh nicht. Also weder edel noch wild. Der war also auch überfordert mit diesem Motorroller. Ich glaube, der läuft bis heute nicht. Und bastelte da rum und war relativ wortkarg und sprach dann, wenn er sprach, sprach er darüber, dass er im Fernsehen was gesehen hätte. Also es passte mir alles überhaupt nicht in meine Vorstellungswelt hinein. Und erst viel später habe ich gemerkt, dass ich ihn völlig verschätzt hatte.
Haben Sie sich auf Portugiesisch verständigt dann?
Ja, ich habe Portugiesisch gesprochen, auf meinem gebrochenen Portugiesisch, und er hat auf seinem sehr gebrochenen Portugiesisch geantwortet. Und dann ging viel mit Händen und Füßen und mit vielen Missverständnissen, ehrlich gesagt. Denn am Anfang haben wir uns oft auch gar nicht richtig verstanden.
Wir wollen ihn vielleicht erstmal selber zu Wort kommen lassen, durch Ihren Filter sozusagen, indem Sie eine Passage aus Ihrem Buch lesen, Der letzte Herr des Waldes. Was haben Sie herausgesucht?
Gerne. Ich habe in den ersten Bei den ersten Malen, bei denen ich mit ihm im Wald unterwegs war, habe ich versucht, jagen zu lernen. Und da hatten wir dann sehr viele Dialoge und er hat einige Monologe gehalten, bei denen er versucht hat, mir zu erklären, erstens, wie man jagt und zweitens aber auch, was man dabei alles berücksichtigen muss und was das bedeutet, ein Tier zu töten. Und ich habe mal eine Passage herausgesucht, da hatte er mir gerade erklärt, wie man Tiere rufen kann, damit man sie dann erschießen kann. Ich lese mal einfach ein Stückchen vor, der Rest erklärt sich von selber.
Sehr gut.
Du hast schon gesehen, dass wir im Wald die Tiere rufen. Sie kommen dann zu uns. Erst hast du es nicht geglaubt, aber dann hast du es gesehen. Du weißt noch nicht, dass wir auch mit ihren Seelen reden, wenn sie schon gestorben sind. Es ist gut, das zu tun, ein wichtiger Teil der Jagd. Die Alten kennen Gesänge für jedes Tier, für die Tapire, Affen und Schweine, sogar für die Fische. Es gibt ein Lied für jede einzelne Art. Die Alten sagen, wer mit seinem Pfeil ein Tier erlegt, hat die Pflicht zu singen. Es ist eine Botschaft an die Tiere, an ihre Seelen, ihre Verwandten. Wir denken dann an die Tiere und wir erfahren, wie es um sie steht. Wenn wir die Tiere töten, tragen wir dann nicht auch Verantwortung dafür, dass sie wiedergeboren werden? Die Tiere sprechen mit den Tenerim in den Träumen. Der alte Topei im Amelosdorf warnt jedes Jahr, wenn wir viele Wildschweine töten, beschwert sich der Herr der Schweine bei ihm. Zur Mitte der Nacht singt er ein Lied voller Klagelaute. Bitte hört auf, es sind schon zu viele gestorben, Mütter und Kinder. So erzählt er das. Topei sagt, das ist nicht nur eine Bitte, auch eine Drohung steckt darin. Es gibt Jäger, die zu viele Tiere jagen, weil die Raserei sie überkommt. Dann werden sie mordlustig, sie töten mehr, als ihre Familie essen kann. Es ist schon oft mit jungen Jägern passiert. Wenn ihre Väter sie nicht stoppen können, wird der Jäger sich selber in ein Wildschwein verwandeln. Ja, der Herr der Schweine hat solche Zauberkraft. Er furzt. Ein schrecklicher Gestank quillt aus seinem Hintern. Dreimal furzt er. Puh, puh, puh. Dem Jäger wird schwindlig und dann wird er nie mehr gesehen. Am nächsten Tag läuft er bei den Schweinen mit. Die alten Leute schwören, es ist schon etliche Male passiert. Viele Väter haben ihre Söhne im Wald verloren. Sie waren zu gierig hinter den Schweinen her. Die Väter rufen und sie finden ihre Söhne nicht wieder. Sie wissen, dass sie zu Schweinen geworden sind. Sie sehen es in ihren Träumen.
Der junge Krieger Madarejuva erzählt, protokolliert und übersetzt und jetzt gelesen von Thomas Fischermann aus seinem Buch Der letzte Herr des Waldes in SWR 2 Tandem. Es ist ja letztlich die Verantwortung für den Wald, die da bei den Tenarim offenbar durch Geschichten erzählen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber die Jäger müssen auch, das erzählt Madarejuva, da die Wege durch den Dschungel kennen. Sie markieren ihren Weg, damit sie im Notfall von anderen gefunden werden können. Wenn sie Beute haben, müssen sie rechtzeitig umkehren, weil das Fleisch sonst verdirbt. Wie hat Madarejuva das alles gelernt? Er war ja wahrscheinlich nicht in einer Schule.
Er hat das von 3 Jahren, 4 Jahren angelernt. Er hat von seinem Großvater, der für seine Erziehung zuständig war, einen kleinen Pfeil und Bogen bekommen, der vorne so eine Latexspitze hatte, damit er niemanden verletzte. Und damit konnte er schon mal ein bisschen üben zu schießen. Und dann haben sie abends immer im Kreis gesessen, die Männer, weil die Männerwelt und die Frauenwelt sehr stark getrennt ist. Und die Jungs aber auch schon dabei. Und haben die alten Geschichten gehört. Ich saß dann auch immer dabei. Da war meine Indianerromantik dann wirklich auch angebracht. Da saßen wir dann im Schein von einem Feuer nachts herum oder wir saßen tagsüber unter dem Mangobaum auf dem Dorfplatz und die alten Männer haben Geschichten erzählt, zufällig ausgewählte, so schien mir das, dramaturgisch irgendwie aufbereitete, spannende Geschichten, von denen ich einige auch im Buch habe. Und diese Geschichten waren nebenbei immer etwas Pädagogisches. Da lernte man etwas. Da lernte man etwas, wie der Baum XY funktioniert oder wie man das Tier so und so fangen kann und wie es lebt und wie es mit den Seelen ist, warum man nicht so viel jagen darf. Jede Geschichte enthielt ja, Listen von Pflanzen und Tieren mit Fundstätten, pharmakologischen Eigenschaften, Werkstoffeigenschaften, das ist ganz irre. Alles zusammen war so eine Art Gebrauchsanweisung für den Regenwald.
Und stimmt es oder wie ernst ist es zu nehmen oder wie wörtlich, dass Madarejuva und seine Leute die Sprache der Tiere lernen?
Das ist ganz ernst zu nehmen. Der Madarejuva spricht so an die 100 Tiersprachen, hat er zumindest gesagt. Und ich habe das mitbekommen. Der pfeift, kreischt, ruft in den Wald hinein und bekommt sehr oft Antwort. Und meistens lief das so, dass er das machte und auch eine Antwort bekam und dann ganz vieldeutig mit dem Arm leise in den Baum zeigte und mir zunickte nach dem Motto, ja, jetzt hast du es auch gesehen und verstanden. Ich hatte natürlich überhaupt nichts verstanden, ich hatte nichts mitbekommen, ich habe auch nichts gesehen oft, aber er war dermaßen bewusst sich all der Tiere und Pflanzen, die um ihn herum sind, der Schlangen, der Ameisen, der Insekten, der Luft, der großen Tiere, die sich versteckten, der Adler am Himmel, das hat er alles sozusagen holographisch mitbekommen und ich habe da sehr wenig meistens gemerkt.
Einmal ist Madarejuva mit ihnen unterwegs und schießt zum Abendessen und hat erzählt, dass er jetzt zum Abendessen einen Affen geschossen hat, extra. Hm. Und sie fänden natürlich ein Wildschwein appetitlicher, aber er sagt dann, das ist zu groß für zwei und man tötet kein großes Tier, wenn man viel davon übrig lassen müsste. Das ist auch wieder sehr nachhaltig gedacht, ne?
Ja, es war natürlich nicht angenehm für mich, einen Affen zu essen. Nicht wegen des Geschmacks, der Geschmack ist okay, sondern weil man in unserer Kultur ist einfach sehr komisch, findet so einen Affen zu essen. Er hat ja auch etwas von einem Menschen. Nur da hat er mir wirklich gesagt, dass ich so nicht denken dürfe, weil er musste ein Tier schießen, das die Größe hat, die wir auch essen konnten an dem Tag. Denn Wegwerfen von Essensresten, von also irgendwas, was vom Tier übrig bleibt, das ist wirklich verboten in seiner Kultur. Das macht man nicht.
Nochmal Musik aus Brasilien, mitgebracht von unserem Studiogast heute in SWR 2 Tandem, von Thomas Fischermann, der über Madarejuva vom Stamm der Tenarim am Amazonas ein Buch geschrieben hat. Tom See, das war jetzt was Älteres, ne?
Ja, das ist aus der Tropicalia-Bewegung der 60er, 70er Jahre gewesen. Ich hatte mir das deswegen ausgesucht, weil da so unheimlich viele Einflüsse der verschiedensten brasilianischen Musikkulturen gemischt wurden und ja auch so ein bisschen dieses Tribale, dieses von den Indianern halt eben auch aufgenommen wurde.
Madarejuva erzählt auch, dass Musik sehr wichtig sei bei den Tenarim. Was ist das dann für eine Musik und welche Rolle spielt die?
Madarejuva hat das immer wieder erzählt und zugleich hat er ein riesiges Problem. Er ist furchtbar unmusikalisch selber. Er versucht die ganze Zeit zu lernen, wie man diese Flöten spielt und das, wie man diesen Gesang macht. Aber das hat bisher noch nicht so wirklich gefruchtet. Sein Großvater ist etwas unzufrieden mit ihm. Aber in der Tat, das spielt eine riesige Rolle bei den Tenarim, weil man eigentlich zu jedem Anlass Flöte spielt, singt und dabei bestimmte Rituale begeht. Das muss man eigentlich machen. Und das Flöten ist auch ein Weg, um Kontakt mit den Geistern, den Ahnen und ja, dem Kosmos sozusagen aufzunehmen. Ich war dabei ganz beeindruckt in Festen, das ist auch im Buch ein bisschen beschrieben, wo dann alle zusammen auf riesigen Flöten spielen, bis einem so der Kopf brummt. Das hat fast so einen Effekt wie eine Droge. Man wird so leicht, man gerät in eine Art Trance hinein, wenn man das einfach stundenlang macht, dieses Spielen. Und in diesem Moment gehen alle im Kreis und glauben eigentlich, dass sie einen eigenen kleinen Kosmos für sich geschaffen haben, dass die Zeit stehen bleibt, dass Vergangenheit und Zukunft, alle Ahnen und alle zukünftig geborenen Angehörigen dieses Volkes, alle mit ihnen sind und zusammen tanzen.
Ich würde gerne noch mal kurz auf die Tiere zu sprechen kommen. Also mich hat es am meisten gegruselt, als es um die Riesenschlangen ging, wo Madarejuva erzählt, dass man da auf einen Baum klettern muss, weil man sonst einfach keine Chance hat, so einem 25 Meter Monstrum zu entkommen, das sich auch noch schneller fortbewegt als ein Mensch. Aber er hat vor nichts Angst im Wald. Er passt halt auf. Er ist still, er schaut, er horcht. Kann man das vergleichen mit der Selbstverständlichkeit, mit der wir nach links und rechts gucken, bevor wir über die Straße gehen? Oder haben die geschärftere Sinne?
Ja, das ist ja auch so ein Reflex, den wir antrainieren. Ne? Also ich glaube, er wäre ein bisschen überfordert in einer großen Stadt, vermute ich zumindest. Aber im Wald, da wird er so ganz angespannt, also würdevoll auf so eine Art, die nicht rumstolziert, sondern er geht so ein bisschen gebeugt und er horcht rein in den Wald, das Ohr oft so halb nach vorne. Er geht ganz leise, er hält den Atem oft ein, damit er gar kein Geräusch mehr selber macht. Und dann sagt er, und ich konnte das auch nachvollziehen ein bisschen bei ihm, dass er einfach alles erfassen kann, dass er alles merkt. Und manchmal hat er mir ganz erstaunliche Dinge gesagt, zum Beispiel, wenn bestimmte Insekten in der Luft schwebten, so ganz kleine Arten von schwarzen Fliegen, dann wusste er, dass hier in den letzten 2 Stunden eine bestimmte Art von Tier langgegangen war, denn diese Art von Insekten zeigt das an um diese Zeit. Und so wusste er 1000 Dinge, die auch alle zusammenhingen, und durch Stillsein und Reinhorchen hat er die Informationen gesammelt. Der hatte, glaube ich, gar keine große Zeit für Angst.
Was haben Sie von ihm gelernt noch übers Überleben im Wald?
Tja, ich war natürlich der tapsige, schlechte Schüler. Ich bin da immer hinterher hatte dann halt in einem Abenteuerstore in Köln mir genug Outdoor-Kleidung für das Überleben in unwirtlichen Gebieten eingesteckt und trug die nun. Und ich glaube, allein meine Schlafstätte, die ich da aufgebaut habe, sah für die Tenarim aus wie ein Raumschiff. Und sie machten sich furchtbar lustig über mich. Ist ja auch klar, ich war ein ständiger Quell für Amüsement. Und zu lernen, dass das alles auch leichter ging, dass man auch barfuß auf diesem Waldboden laufen konnte und auf keine Schlange treten würde, weil da oben gerade ein Adler am Himmel steht zum Beispiel. Oder dass man das Wasser durchaus trinken konnte, wenn das aus der Quelle war, die Tenarim gefunden hatten, und dass ich da keine Abtöt-Tabletten reinwerfen musste. Und ganz viele Dinge, auch bis hin dazu, wie schön das eigentlich ist, nachts unter freiem Himmel in einem Tropenwald zu übernachten, das habe ich dann gelernt. Und vieles, vieles, vieles mehr über den Respekt für Natur, den Respekt für die Tiere, selbst dann, wenn man sie tötet. Das kann ich jetzt schlecht im Satz zusammenfassen, aber ich habe einfach ganz viele Einzeldinge gelernt.
Und ich meine, bei uns gibt es ja dann, obwohl wir uns in unserer Welt zurechtfinden, auch Unfälle. Wie ist das dort bei all diesen Schlangen und Jaguaren und Krokodilen und Giftspinnen? Gibt es da nicht ständig Tote, auch unter Kindern?
Ja, es kommen schon mal welche weg. Diese kleine Geschichte, die wir gehört haben, eben bei der dann ein junger Jäger verschwindet und mit den Schweinen mitlaufen muss, das ist jetzt einerseits so ein bisschen eine Abschreckgeschichte, damit man lernt, dass man nicht so viele Schweine jagen soll, aber zum anderen auch einfach eine Art, das zu verarbeiten, dass immer mal wieder welche verschwinden. Also ein Sohn des Häuptlings war gerade verschwunden und auch nicht gefunden worden, als ich das vorletzte Mal da war. Die haben dann noch nach ihm gesucht, aber er wurde gar nicht mehr aufgefunden. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Seine Sandale haben sie irgendwo gefunden in irgendeiner Flussmündung. Und das kann gut sein, dass der aufgefressen worden ist.
Puh. Ich bin ganz erschüttert. Ich wollte eigentlich über was ganz Harmloses jetzt reden.
Okay, wir reden aber über was Leichtes, auch kein Problem.
Nämlich darüber, dass Madare Juva ja manchmal auch loszieht und zu den Alten im Dorf sagt, ich gehe jetzt jagen, aber in Wahrheit besorgt er sich einen Ersatzteil für den Motorroller, von dem Sie schon erzählt haben, der nie fertig wird. Dafür hätten die Alten kein Verständnis. Das heißt, es gibt da schon so eine Art Generationenkonflikt.
Ja, auf jeden Fall. Die Älteren des Volkes haben ja noch die ganz alte Zeit in Erinnerung, als man überhaupt keinen Kontakt mit den Weißen hatte, als man noch nackt im Wald lebte und einfach so einen Gürtel umhatte und so einen Unterleibsschutz und Ketten und Schmuck an den Armen und sonst gar nichts. Das ging auch noch hoch her. Da gab es Kriege unter den Völkern. Da wurden auch Nachbarvölker schon mal ganz ausgemerzt. Also es war, glaube ich, keine schöne Zeit. Es war auch eine sehr angespannte Zeit, aber daran erinnern die sich noch. Und die haben auch eine große Disziplin, Selbstdisziplin, die alten Leute. Die essen wirklich nur ihre Paleo-Diät, die sie dort seit Jahrhunderten vermutlich entwickelt haben, während die jungen Leute eigentlich auch da etwas flexibler sind. Ich habe immer auch einen Kofferraum voller Bestellungen mitbringen sollen. Da waren noch Reis und Bohnen drin, Dinge, die eigentlich dort üblicherweise nicht gegessen werden, aber das waren meine Handelsgüter, die sie gerne haben wollten, damit ich dann umgekehrt zum Beispiel Wildschweinfleisch oder einen Fisch bekam.
Hat Madare Juva ein Handy?
Ja, ein ganz altes. Nicht kaputtes, funktionsfähiges, aber er kann das trotzdem nicht benutzen, weil es ja keinen Mobiltelefonempfang gibt. Viele junge Leute haben dort Handys, aber ich konnte mir das eigentlich vor allem als Trophäen erklären, die sie da durch den Wald tragen.
Mit 8 Jahren, glaube ich, hat Madare Juva das Jagen gelernt, was eher ungewöhnlich früh ist. Also er scheint da ein besonderes Talent zu haben. Aber die Kinder der Tenerim spielen sowieso nicht den ganzen Tag, ne, wie man vielleicht denken könnte, außer Fußball. Und sonst gehört das Spielen nicht so richtig zu ihrer Kultur. Was machen die sonst?
Die werden sehr früh dazu angeleitet, im Wald zu überleben. Die lernen sehr früh, im Wald zu überleben. Monatelang ziehen diese Familien durch den Wald und leben dort nomadisch. Das heißt, sie sammeln Früchte und Kastanien ein, diese Paranüsse. Und sie jagen, sie fischen, sitzen dann stundenlang dort am Ufer und fischen und erkunden den Wald so für sich. Und je nach Altersstufe dürfen sie dann eine halbe Stunde von der Familie weg sein, eine Stunde, einen ganzen Tag. Setzt sich dann sofort. Das heißt, die wachsen auf, um im Wald zu überleben. Das war auch zum Teil ganz nützlich, als Kinder kürzlich mal weggekommen sind. Es gab einen Angriff weißer Siedler auf eins der Dörfer, die sind mit Fackeln und so etwas angekommen, um das Volk zu bedrohen. Da sind einige Kinder panisch in den Wald geflüchtet und wurden einige Tage lang auch nicht mehr gefunden. Das waren sehr kleine Kinder und die haben problemlos überlebt.
Auf diesen Clash der Tenerim mit den Weißen kommen wir gleich. Davor vielleicht noch mal ein bisschen Musik. Daniel Haxmann, was hat es mit dem auf sich?
Das ist ein deutscher DJ eigentlich, ein Deutscher, der sich sehr interessiert für die Musik des Nordens, Nordostens in Brasilien, der auch gerade dieses Techno-Brega zu schätzen weiß. Und der mischt es neu und sehr interessant und aus meiner Sicht sehr, sehr gut ab.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Studiogast ist Thomas Fischermann, Südamerika-Korrespondent der Zeit, der ein Buch geschrieben hat aus der Sicht eines jungen Kriegers vom Stamm der Tenarim über dessen Leben am Amazonas. Ursprünglich, Herr Fischermann, sind Sie da vor ein paar Jahren hingefahren, weil es Tote gegeben hatte im Streit zwischen den Tenarim und den Holzfällern nebenan. Was war da los?
Ich hatte das im Frühstücksfernsehen gesehen. Ich war so ungefähr 1000 Kilometer weit entfernt von den Tenarim eigentlich. Und wir suchten noch nach einem Fall von Zusammenstößen zwischen Holzfällern und indigenen Völkern. Und dann stand da plötzlich, oder wurde da plötzlich erzählt, dass drei Männer aus den Siedlungen der Weißen tot aufgefunden wurden auf dem Gebiet der Tenarim. Und das wurde auch entsprechend aggressiv kommentiert. Ja, die mörderischen Menschenfresser vom Stamm der Tenarim hätten wieder zugeschlagen. Und das war natürlich für uns richtig. Da sind wir losgefahren. Da haben wir die 1000 Kilometer über Nacht dann bewältigt und sind dann da aufgeschlagen bei den Tenarim.
Und wie sind die Ihnen entgegengekommen?
Ja, wir sind erstmal festgenommen worden. Wir hatten zwar wie durch ein halbes Wunder schnell alle Genehmigungen beisammen, dorthin gehen zu dürfen von der Polizei und von der Indianerschutzbehörde. Aber trotzdem sind wir nachher festgenommen worden von den Behörden dort, die überhaupt keinen Kontakt mehr wollten zwischen indigenen Völkern und weißen Besuchern, die wir ja nun mal waren. Und das war dann sehr schwierig. Wir haben dann später in einer etwas abenteuerlichen Aktion über ein CB-Funkgerät und Funksprüche an den Häuptling der Tenarim es geschafft, uns an einem anderen Ort zu treffen, an einem geheimen Treffpunkt mit ihm dann zu sprechen, zumindest ganz kurz. Und die haben alle auch abgestritten, dass sie diese Morde begangen haben und haben mich dann eingeladen, wiederzukommen. Wenn sozusagen die Helikopter mal weg wären, wenn die Polizei verschwunden wäre, sollte ich wiederkommen. Und sie wollten mir zeigen, warum es so viel Krieg gäbe zwischen ihnen und ihren Nachbarn und dass sie eigentlich kein mörderisches Volk seien, wie das alle meinen würden, sondern dass sie ein Leben hätten und dass sie eine Kultur hätten, die sie eigentlich uns mal vorzeigen wollten.
Und was genau für Vorwürfe standen da gegeneinander?
Der Vorwurf war, dass die Tenarim die drei Siedler erschossen hatten am Rand der Straße und dann notdürftig verscharrt auf ihrem Gelände hinterlassen hatten. Vorher war auch schon ein Häuptling der Tenarim unter sehr mysteriösen Umständen auch tot am Straßenrand aufgefunden worden. Und das geht seit Jahren schon so. Da werden auf beiden Seiten Tote gefunden. Da gibt es Zusammenstöße im Wald, denn die Holzfäller aus der Umgebung haben kein Holz mehr. Die müssen in das Gebiet der Tenarim eindringen, um große, wertvolle Bäume zu finden und sie da rauszuziehen.
Das heißt, um die Tenarim rum ist schon alles abgeholzt?
Ja, da ist alles leer. Kann man auf dem Satellitenbild sehen. Da gibt es so eine Insel, eine grüne Insel, die ist noch sehr schön und ist mit Flüssen durchzogen, ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein und außenrum ist alles kahl. Und die Sägewerke stehen noch da, die brauchen noch Stoff. Das heißt, die Holzfäller dringen ein bei Nacht und bei Tag und tragen dort einfach die Holzstämme raus.
Was ist Ihr Eindruck? Wird das immer so weitergehen und wird dann der Wald verschwinden?
Der Druck ist wahnsinnig groß. Der Wald ist noch relativ groß. Ich meine, wir sprechen ja jetzt von knapp 1000 Tenarim, die ein Gebiet von ungefähr Schleswig-Holstein haben. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das Gebiet wird überall angefressen. Die Zusammenstöße nehmen auch zu. Die Tenarim werden noch bedroht. Ihnen wird gesagt, sie sollen verschwinden, damit sonst würde Schlimmes passieren. Also dieser Kampf ist einfach sehr groß. Und leider ist es so, dass überall in Brasilien diese Konflikte sehr schlecht ausgehen für die indigenen Völker. Und auch zunehmend der Druck jetzt sehr aggressiv wird. Und ich habe da viel schon gesehen, auch bei anderen Völkern. Da wird nicht lange gefackelt. Da werden Genozide stattfinden. Und da gibt es dann auch keine Bestrafung für diejenigen, die das machen.
Die Tenarim haben auch die Transamazonica, diese Straße, die da durchführt, gesperrt und von den Autos, die da durch wollten, einen Wegzoll kassiert als Entschädigung, wie die sagen. Ist das alles nur Abwehr oder verfügen die vielleicht auch über mehr Geschäftssinn, als Madare Juva gern zugeben mag?
Auch die über Geschäftssinn verfügen die schon, aber sie hätten es, glaube ich, schon lieber, wenn sie in Ruhe gelassen würden. Jetzt, da ohnehin schon mal eine Straße durch ihr Land durchgeht und da sie ohnehin schon mal Kontakt haben, dann sperren sie manchmal auch die Straße ab, um Geld zu kassieren. Und sie verkaufen vor allem aber auch Dinge. Sie verkaufen Kastanien, also Paranüsse und sie verkaufen alle möglichen Dinge, die pflanzliche Art sind, wie Maniokmehl und manches Obst. Was sie nicht verkaufen, weil es gegen ihre Weltvorstellung wäre irgendetwas Tierisches. Sie verkaufen keine Fische oder Fleisch oder so etwas. Aber alles andere ist durchaus auch schon seit vielen Jahrzehnten Auch bereits in der Zeit vor dem ersten Kontakt gab es so etwas, dem ersten offiziellen Kontakt gab es so etwas, da wird mit gehandelt. Da wird fahrenden Händlern, sagen wir mal, eine Flinte abgekauft. Dafür gibt es dann eben zwei Fässer Maniokmehl.
Diese Straße, die war es auch, die überhaupt die ersten Kontakte mit den Weißen, mit diesen Händlern für die Tenjarim bedeutet haben. In den 60er Jahren war das, glaube ich. Ja. Diese Straße soll irgendwann mal die pazifische und die atlantische Seite Südamerikas verbinden. Und die Baustelle lief eben durch deren Gebiet. Was hat das in den 60ern für dieses Volk bedeutet?
Ja, das war eine richtige Massenausrottung der Tenjarim. Nicht durch den Bau der Straße an sich. Das empfanden die zwar auch schon als sehr gewaltsam. Und da wurden ja ihre Bäume gefällt. Und man ging da schnurstracks durch das Gebiet. Aber die Arbeiter haben damals Krankheiten mitgebracht, Grippe und Masern und solche Dinge, und da sind einfach reihenweise die überhaupt nicht resistenten Tenjarim dran gestorben. Auch viele Schamanen des Volkes konnten mit ihren Heilungen nichts ausrichten, sind zum Teil dann selber gestorben. Das muss ganz dramatisch gewesen sein.
Und jetzt, wie sieht dieses naturgemäß nicht besonders freundschaftliche, aber doch erzwungene Zusammenleben der Indios und der Weißen aus? Also könnte Madare Juwa sich mit einem Mädchen aus einer Holzfällerfamilie anfreunden?
Im Augenblick wäre das sehr schwierig, weil im Augenblick wirklich die Nerven sehr angespannt sind. Der kann sich nicht wirklich in den Siedlungen sehen lassen und dann zugeben, dass er von den Tenjarim ist, weil man sich dort immer noch sehr frisch daran erinnert, dass es diese Morde gegeben hat. Das ist sehr schwierig. Es gab immer wieder Phasen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, wo das ging, wo dann Freundschaften bestanden und auch Liebesbeziehungen schon mal bestanden, aber das war oft dann auch sehr kurzlebig.
Madare Juwa erzählt auch von einer Bronchitis, die er als Kind hatte und die im Krankenhaus von der Medizin der Weißen dann geheilt wurde. Und er hat doch auch 2 Jahre in der Stadt verbracht, um dort zur Schule zu gehen. War das dann in besseren Zeiten?
Ja, das war in diesen besseren Zeiten. Das war vor den Morden. Da ging das gerade noch. Es gab dann Programme der Indianerschutzbehörde, die wollten beide Seiten etwas mehr zusammenbringen. Deswegen ist Madare Juwa auch als einer aus seinem Volk gebeten worden, dort die Schule zu besuchen. Das war auch alles nicht so einfach. Die lebten dann da in so einem beschützten Haus, so dem Haus des Indianers heißt das dort. Auch das Krankenhaus ist ein spezielles für indigene Völker dort aufgebaut. Das ist alles unter sehr viel Schutz und mit sehr viel Aufsicht der Indianerschutzbehörde dort gemacht worden. Und da ging er halt zur Schule, und das hat ihm auch ein bisschen gefallen. So vor allem Biologieunterricht fand er ganz gut und einige andere Dinge. Aber das Experiment wurde dann auch nach einem Dreivierteljahr wieder abgebrochen, weil die Spannungen einfach zu groß wurden. Sie passten doch nicht zusammen und er wurde wieder ins Dorf gebracht.
Die Tenjarim sind ja schon lange missioniert worden, auch. Also die sind eigentlich Christen, ne? Auf eine Art. Aber sie haben ihre eigene Religion gleichzeitig behalten. Was ist das für eine Mischung?
Ja, sie leben eigentlich zunächst mal in ihrer Kultur. Sie wachsen auf mit ihrer eigenen Sprache, mit ihrer eigenen Kultur und mit ihren Ritualen und all dem. Das ist eigentlich das, was sie eigentlich haben. Und darüber gestülpt gibt es so eine Art oberflächliches Christentum. Es gibt evangelikale Kirchen. Da kommen dann Pastoren am Wochenende an und halten eine Messe. Die bringen dann solche tragbaren großen Soundgeräte mit. Und das ist ja alles ein bisschen sehr stark partymäßig. Und dann wird da auch gebetet und getanzt und gesungen und dann ziehen die wieder ab. Es lebt beides ein bisschen nebeneinander her.
Wir spielen nochmal Musik von Gustavo Lima in dem Fall. Das ist eher Holzfällermusik dann.
Ja, das ist eine der Sachen, die mich am meisten gewundert hat, dass auch die indigenen Völker sehr gerne die Musik der Holzfäller hören. Sertanejo, der ist in ganz Brasilien beliebt, in den Städten, auf dem Land und eben auch bei den Indianervölkern. Es hat natürlich eine gewisse traurige Ironie, wenn die Musik der Großgrundbesitzer und der Holzfäller dort bei den Völkern gehört wird.
Apelido Carinhoso.
Amor, não é segredo entre a gente que o meu término é recente e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado e não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma boa. preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. O tempo do Gustavo Lima 2. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa no passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, é o mais difícil de esquecer. Yeah, yeah, yeah.
Gustavo Lima in SWR 2 Tandem, heute mit dem Studiogast Thomas Fischermann und über sein Buch Der letzte Herr des Waldes. Wir sprachen gerade so über die Gewalt und die Konflikte zwischen Weißen und den Tenyarin, den Indios am Amazonas. Mir fiel noch ein, Herr Fischermann, der Häuptlingssohn Ilton, der in Ihrem Buch vorkommt, der immer mit seinem Holzprügel rumläuft und schon ein bisschen bedrohlich wirkt. Ist Ihr Erleben gewesen, dass die Gesellschaft da sehr stark im Vordergrund steht und die Menschen sich ihr unterordnen, oder gibt es da sehr unterschiedliche Typen? Ach, na ja, ist das auch individualistisch?
Ja, individualistisch eigentlich nicht. Natürlich gibt es unterschiedliche Typen, da ist auch jeder ein bisschen anders. Natürlich gibt es Hitzköpfe wie den Ilton und es gibt eher so nachdenkliche Typen wie die Madarejuva. Aber die sprechen zum Beispiel gerne von wir. Also es gibt selten mal jemanden, der sagt ich. Bei Erzählungen kommt es ganz schnell ins Wir rein. Die denken auch immer an andere. Und in Erzählungen, das hatte ich ein bisschen als Problem auch bei Madarejuva, wenn er dann so ins Erzählen kam und sagte, was alles so passiert ist, war es sehr schnell nicht mehr ganz klar, ob ihm selber die Dinge passiert waren oder irgendjemandem anderen aus dem Volk. Da musste ich immer auch ein bisschen aufpassen, weil das immer alles wir war, was stattfand. Also es gibt schon ein sehr starkes Empfinden davon, dass man gemeinsam da ist. Und es gibt auch so eine Art ja, Sozialismus am Grill. Es gibt zwar einen Wettbewerb darum, wer am besten jagen kann, und man soll auch gut jagen fürs Fest und möglichst viel mitbringen, wenn auch nicht zu viel. Aber danach werden alle Fleischstücke aufgeteilt nach Bedürfnis. Alle Familien bekommen gleiche Teile oder nach der Zahl ihrer Kinder Fleisch zugewiesen, und das fand ich schon sehr beeindruckend.
Gibt es denn dort in diesem Bereich des Amazonas noch mehrere oder viele andere Völker wie die Tenyarin?
Ja, es gibt hunderte solcher Völker. Einige davon haben überhaupt keinen bewussten, selbst hergestellten Kontakt mit uns, mit weißen Brasilianern. Es gibt alleine in dieser Region überall Nachbarn. Es gibt zum Beispiel auch das Volk der Piraha, das grenzt direkt an die Tenyarim. Und das lebt, das ist ein ganz, ganz interessantes Volk, weil das auf eine ganz eigenartige Art und Weise lebt. Die schlafen nicht in Hängematten, die schlafen unter großen Wurzeln der Bäume. Die haben eine Sprache, die mit Tonhöhen arbeitet. Die pfeifen zusammen, um sich zu verständigen, den großen Teil. Die haben auch noch eine andere Sprache, aber das ist eine ihrer Sprachen. Da trifft man ganz eigenartige Tribes.
Aber wenn es um ihr Überleben geht, haben nur die Holzfäller eine Lobby, oder?
In der Politik in Brasilia haben die Holzfäller eine Lobby. Die Holzfäller und die Großgrundbesitzer und meinetwegen auch noch die Goldgräber, die da irgendwo eindringen, die bekommen alle eine Lobby. Das ist ganz dramatisch. Also heute gab es die Nachricht, dass der Chef der Indianerschutzbehörde abgesetzt worden ist. Er ist schon mehrfach abgesetzt worden. Und jetzt muss schon wieder ein neuer kommen. Und der letzte war schon ein General, ein ehemaliger. Das war schon jemand, der eigentlich schon eine ganz harte Linie auch gegen die Indianer zum Teil führte. Und der ist abgesetzt worden von der derzeitigen Regierung auf Bitten der Agrarlobby, die im Augenblick sich alles leisten kann. Es gibt Landstriche in Brasilien, wo Vernichtungsfeldzüge gegen indigene Völker gerade stattfinden. Das ist kein übertriebenes Wort. Ich bin an sich sehr vorsichtig, solche Worte zu benutzen, aber das sind Vernichtungsfeldzüge, die dort stattfinden.
Das sind dann die regionalen Interessen. Ich meine, ich war auch schon ein paar Mal in Brasilien und wollte auch immer an den Amazonas, aber dann war mir der Weg doch immer zu weit. Es ist so ein riesiges Land. Wie ist das für die Menschen in Rio oder in Sao Paulo? Wie nah oder fern ist den Brasilianern ihr Regenwald?
Ja, die allermeisten waren noch nie da und wollen auch nicht hin und lehnen es fast sogar ab. Es gibt so eine Einstellung in den Mittelschichten Brasiliens, die sich leisten können, dorthin zu reisen, dass es dort nichts gibt. Da gibt es nur Wald und Indianer, das hört man ziemlich häufig. Und das bedeutet dann, dass es dort nicht interessant sei. Ich bin auch schon blöd angesprochen worden darauf. Ich hatte das mal in brasilianischen Medien zum Teil mal erzählt, dass ich da gerne hinfahre und was ich da so erlebt habe. Dann habe ich Leserzuschriften bekommen, dass ich mich doch bitte um andere Teile des Landes kümmern soll, denn dort oben gäbe es nichts. Man sei eigentlich ein wenig beschämt, dass es dort so rückständig sei.
Ich meine, als Sie hingefahren sind, um über den Streit um den Wald zu recherchieren, hätten Sie ja auch nicht gedacht, wie lange Sie das Thema begleiten würde. Und Sie leben, das lassen Sie im Buch auch durchblicken, ganz gern ohne Moskitos und Würgeschlangen und mit einem festen Dach über dem Kopf. Was hat Sie denn noch so angezogen an der Lebensweise der Tenerim?
Ja, das kann ich bis heute nicht wirklich gut beantworten. Ich bin in der Tat, ich bin weder ein Naturbursche noch besonders gut physisch dazu ausgelegt, durch Flüsse zu warten und riesige Wanderungen zu machen, noch mag ich Camping. Aber da im Wald war das war schon natürlich auch ganz toll, das war faszinierend und ich bin so einer, der gern Sachen zu Ende macht. Ich hatte halt angefangen zu recherchieren und ich wollte diesem Mordfall nachgehen und dann merkte ich, da steckte noch was ganz anderes hinter, da steckte ein Konflikt hinter, ein Volk versucht zu überleben. Und da wollte ich rausbekommen, warum die so sehr stark überleben wollen, was ihre Chance ist dafür. Und dann sagt mir die Tenerim auch sehr frühzeitig, sie möchten uns eine Botschaft mitgeben. Sie möchten, dass im fernen Deutschland, dass sie sich nur sehr vage vorstellen können, dass dort die Leute von ihnen erfahren und dass sie wissen, welche Geschichten sie zu erzählen haben und was ihr Leben und ihre Kultur ist. Sie haben ein Sendungsbewusstsein ohne Ende. Wie die meisten Völker aus diesen Wäldern kommen die raus, sehen uns und sagen, oh, wir müssen euch zivilisieren. Und das wollte ich übernehmen, das wollte ich ihnen auch nicht abschlagen, aber ich merkte halt eben auch, das konnte ich nicht mit zwei Besuchen machen. Das war keine Sache von zwei Wochen, das war eine Sache von vier Jahren.
So viel zur Attraktion. Was hat Sie umgekehrt vielleicht auch am meisten befremdet?
Das ist so schwer manchmal zu verstehen, was in diesem Volk alles schon passiert ist früher. Also dass es dort Kannibalismus gab zum Beispiel. Das ist was man nicht wirklich verstehen kann, auch wenn sie es einem noch so oft erklären, dass es früher war, dass es nicht mehr gemacht wird und so. Das ist sehr, sehr, sehr fremd. Und überhaupt war es auch sehr schwierig, den Menschen sehr, sehr nahe zu kommen. Wir haben dann zusammen gescherzt, wir haben eine oberflächliche Freundschaft geschlossen, der Madarejuva und ich, aber das ist keine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft geworden, wie ich sie mit anderen Menschen aus anderen Sphären meines Lebens so habe. Das ist immer ein Misstrauen geblieben, es ist immer ein großer kultureller Graben geblieben, den man nicht überbrücken konnte. Er ist immer misstrauisch gegenüber mir geblieben. Ich bin immer professionell misstrauisch geblieben, weil ich immer alles überprüfen wollte, was er mir sagte. Also das ist schwierig gewesen für mich, da wirklich nahe zu kommen manchmal.
Vielleicht kurz noch zum Schluss. Ich meine, jetzt ist das Buch raus und für Sie ist jetzt diese Geschichte eigentlich abgeschlossen. Werden Sie trotzdem wieder hinfahren?
Ja klar. Also ich fahre jetzt im August hin. Dann gibt es eine große Buchparty, die machen wir in Marmellersdorf und da bringe ich das Buch mit und werde bis dahin einige größere Stellen dann auch wieder rückübersetzt haben ins Portugiesische und dort auch vorlesen. Und das lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde den Kontakt auch weiterhalten. Das kann man ja jetzt auch einfach nicht abbrechen. Ich verfolge auch mit Sorge, was dort passiert, dass eben die Holzfäller weiter vorrücken und dass dort auf die Dörfer schon mal geschossen wird und versuche da à jour zu bleiben.
Danke, dass Sie in der Sendung waren, Herr Fischermann. Das war SWR 2 Tandem, am Mikrofon Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann. Sie können die Sendung auch nachhören auf swr2.de/tandem. Einen schönen Abend.